Guten Morgen alle zusammen. Schön beim Gottesdienst zusammen zu sein. Gottes Namen ehren. Und nur ganz kurz, es sind ja die Jugendlichen sind ja jetzt sonst wo, oder die meisten zumindest. Und viele von euch kennen mich nicht. Nur ganz kurze Vorstellung. Ich bin aus Österreich, Schladming, ist in der Nähe von Salzburg. Und leite dort so ein ähnliches Haus wie hier, ist ein Fackelträgerzentrum, der Tauernhof heißt das. Und da haben wir ungefähr 80 Gästebetten, 20 Mitarbeiter. Wir suchen übrigens eine Köchin, falls jemand gerne kochen möchte oder einen Koch. Gell. Muss nicht gelernt sein, nur begeistert. Und brauchen wir ab nächstes Jahr, Michael, vielleicht neuer Job. Ja. Na, auf jeden Fall. Ich war schon mal hier vor 3 Jahren, war es übrigens, habe nachgeschaut, auch bei einer Konferenz und bin gerne wieder da. Aber das Thema ist ja hier oben, etwas ist noch übrig und geht's noch. Und wir haben gestern Morgen davon geredet, was wir tun sollen. Jesus sagt ja mal im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, was nennt ihr mich Herr, Herr, aber ihr tut nie, was ich sage? Dann hört auf, mich Herr zu nennen. Und wir haben gestern über das Tun geredet. Und heute Morgen möchte ich über das Sein reden. Ich habe so verglichen, das ist wie Einatmen und Ausatmen. Es gibt die Jesus-Einatmer, die atmen immer nur ein, die wollen immer nur mehr von Jesus. Und dann gibt's die Jesus-Ausatmer, die atmen immer nur aus, die wollen immer nur was tun. Und dann geht's nicht mehr. Aber man muss atmen, man muss ein- und ausatmen. Und heute, gestern haben wir über das Ausatmen geredet, ich möchte heute über das Einatmen reden. Um tun zu können, was Jesus sagt, braucht es mindestens 4 Dinge. Und über die 4 Dinge möchte ich heute Morgen reden. Das erste ist, um tun zu können, was Jesus sagt, müssen wir Jesus persönlich kennen. Zweitens, um tun zu können, was Jesus sagt, müssen wir Jesus 100%ig vertrauen. Drittens, um tun zu können, was er sagt, müssen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben, nicht aus unserer eigenen Kraft. Und viertens, um tun zu können, was er sagt, muss ich mich auf geistliche Disziplinen einlassen. Das sind die 4 Punkte. Der erste ist relativ logisch und klar und deshalb kurz. Die erste und wichtigste Voraussetzung, dass ich das tun kann, was Jesus sagt, dass ich Jesus ähnlich werden kann, ist, dass ich Jesus persönlich kenne. Religiös sein genügt nicht. Ich muss Jesus kennen. Im Neuen Testament wird das Christsein, die Beziehung zu Christus, oft verglichen mit Ehemann und Ehefrau. Christus der Ehemann und die Gemeinde der Gläubigen, die Braut. Übrigens, es gibt ja viele Frauen, die tun sich immer schwer, weil die Bibel so einseitig männlich ist, gell? Aber wisst ihr was, ich werde in der Bibel dauernd Braut genannt. Gefällt mir auch nicht, also macht ja nichts draus. Beide Seiten haben ein Problem. Aber dieses Bild von Bräutigam und Braut ist immer wieder in der Bibel. Ich lese nur eins vor, 2. Korinther 11, 2. Da sagt der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine Jungfrau vor Christus hinzustellen. Mann und Frau, Christus und die Gemeinde. Und dieser Vergleich wird öfter einmal gezogen. Und ganz kurz, wenn du an deiner Ehe arbeiten möchtest, dann braucht es eine Voraussetzung. Du brauchst einen Ehepartner. Ohne Ehepartner kannst du nicht an deiner Ehe arbeiten. Wenn du an deinem Christsein arbeiten möchtest, braucht es eine Voraussetzung, du brauchst Christus. Ohne Christus kannst du nicht an deinem Christsein arbeiten. Wenn man an der Ehe arbeiten möchte, braucht man einen Ehepartner. Wenn ich an Christsein arbeiten möchte, brauche ich Christus. Und die Bibel nennt das, man hat Christus, wenn man Christus aufnimmt. Wenn man wiedergeboren ist, wenn man gläubig wird oder was immer. Es gibt verschiedene Ausdrücke. Dieser erste Schritt, Christus persönlich zu kennen, ist nicht nur biblisch, sondern total logisch und leicht nachzuvollziehen. Darum will ich mir damit gar nicht mehr länger befassen. Darum übrigens, wenn jemand von uns Christus noch nicht kennt, du musst die Tür aufmachen und sagen, Herr Jesus, ich brauche dich, sonst kann ich nicht Christ sein. Nicht kirchlich sein, so gut das ist. Es geht darum, Christus zu kennen. Also das ist der erste Punkt. Ich muss Christus persönlich kennen, um das zu tun zu können, was Jesus sagt. Zweitens, ich muss Jesus hundertprozentig vertrauen. Es kann sein, dass einige von uns schon lange Christ sind, dass wir Jesus Christus persönlich schon über mehr oder weniger Jahre kennen. Aber es kann auch sein, dass wir Christus nicht wirklich vertrauen. Wir trauen ihm nicht wirklich, dass er es nur gut mit mir meint. Und dieses Missvertrauen hindert mich daran, das zu tun, was Jesus sagt. Als sein Kind muss ich glauben, dass Gott ein liebender, ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist, der mich persönlich liebt und kennt. Ich muss glauben, dass Jesus Christus es nur gut mit mir meint. Ausschließlich. Frage, glaubst du das? Ich muss glauben, dass Jesus nicht nur okay ist, Jesus ist der Beste. Er ist nicht nur okay, er ist exzellent. Er ist der Größte. Und in vielen Gesprächen stelle ich fest, das ist die Not vieler Christen und Freunde, manchmal meine eigene Not. Weil ich ihm nicht wirklich glaube, dass er es nur gut mit mir meint. Dieses Misstrauen an Christus und an der Bibel hat unter anderem zu tun, auch gerade für junge Leute, mit denen wir dieses Wochenende zu tun haben, mit dem sogenannten neuen Atheismus. Der neue Atheismus hat dieselben Argumente wie der alte Atheismus, aber er ist sehr aggressiv. Die Logik übrigens vom neuen Atheismus, die unser Vertrauen zu Gott wegnehmen will, ist eine sehr einfache. Und darum ist sie so attraktiv und anziehend. Ich sage euch die Logik. Das ist die, der Vorfall vor einigen Jahren am 9. September, als das World Trade Center, als die Türme fielen. 11. September, Entschuldigung. 9-11, sagt man auf Englisch, darum komme ich immer durcheinander. 11.9., nicht 9.11. Dieser Vorfall war ein Produkt von Religion. Das ist die einfache Argumentation. Zugegeben, es war fanatische Religion, aber fanatische Religion wächst immer auf dem Boden von gemäßigter Religion. Was ist die Schlussfolgerung? Religion muss weg. Wenn Religion weg ist, dann passieren so Dinge nicht mehr. Wie kann man das erreichen? Wie kann man Religion abschaffen? Und das Mittel, das verwendet wird, ist, wir benutzen die kulturelle Popularität der Naturwissenschaft, um Religion abzuschaffen. Der Physik-Nobelpreisträger Steven Spielberg hat vor einem Jahr gesagt, vielleicht die beste Leistung der Naturwissenschaft für die jetzige Generation ist, dass wir endgültig die Religion abschaffen. Da gibt es die zwei Hauptvertreter vom neuen Atheismus, der Richard Dawkins, Professor an der Oxford Universität, der hat das Buch geschrieben, der Gotteswahn, mit vielen Millionen Auflagen. Und der andere ist der Christopher Hitchens, er ist Schriftsteller. Er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, Gott ist nicht groß. Und weil ihre Argumente so simpel und attraktiv sind, glauben die meisten Leute. Und viele Christen werden verunsichert und haben wenig Vertrauen in Gott und sein Wort. Viele Christen heute schämen sich sogar, öffentlich aufzustehen für Jesus Christus, weil sie werden fast gezwungen, ihren Mund zu halten und ihren Glauben zu privatisieren. Das hat mit dem neuen Atheismus zu tun. Und für junge Leute ist es extrem schwer, heute aufzustehen. Ich unterrichte gerade das Buch Genesis an unserer Bibelschule im Dauernhof, erstes Buch Mose, die Urgeschichte. Und die ersten vier Worte sind bemerkenswert. Das sind eine meiner liebsten Worte der Bibel. Am Anfang schuf Gott. Im Johannes 1,1 lesen wir die dann wär's ja mit Gold geschrieben werden sollte. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Universum hat einen Anfang. Am Anfang schuf Gott. Das Universum hat einen Anfang, aber Gott nicht. Gott war bereits am Anfang. Ich habe ein Buch von Ravi Zacharias, das heißt, wer schuf den Schöpfer? Ich habe eine kleine Tochter auch, die ist jetzt 12 Jahre, die Eva, vor einem Jahr oder zwei, das Buch lag auf meinem Tisch und die Eva ist eine, die hat auf alles eine Antwort. Das ist ganz interessant. Und da kam sie rein und hat gelesen, wer schuf den Schöpfer? Und hat sie gesagt, da bin ich auch überfragt. Nicht mal sie hat eine Antwort. Also gibt es das Argument, und das ist auch von den neuen Atheisten, Richard Dawkins, in seinem Buch The God Delusion, der Gotteswahn. Das ist zum Beispiel ein Argument, das er hat. Lass mich euch zeigen, wie dumm ihr Christen seid, an Gott zu glauben. Wenn Gott alles geschaffen hat, am Anfang, wer schuf dann Gott? Und wenn ein Supergott Gott geschaffen hat, wer schuf dann den Supergott? Und wenn ein Übersupergott Gott den Supergott geschaffen hat, wer schuf den Übersupergott? So ein lächerlicher Glaube, so wird argumentiert. Aber eine Minute. Mr. Dawkins glaubt offensichtlich, dass Gott ein geschaffenes Wesen ist. Aber Freunde, das glaubt niemand. Kein Mensch glaubt das. Aber das Argument ist so einfach, dass es Leute überzeugt. Und zweitens, wir könnten Mr. Dawkins dasselbe Argument fragen. John Lennox hat das gemacht in einer Debatte. Er hat zu ihm gesagt, Sie glauben, dass das Universum rein zufällig sie hierher gebracht hat. Das heißt, das Universum ist ihr Schöpfer. Nun, wer schuf das Universum? Die Antwort ist, nun, Universum besteht aus Materie und Energie. Nun, wer schuf Materie und Energie? Aber unter Atheisten darfst du diese Frage nicht stellen. Damit bist du unwissenschaftlich. Aber sie stellen uns die Frage und machen uns lächerlich. Dabei können wir ihnen dieselbe Frage stellen, aber damit bist du unwissenschaftlich. Ist euch aufgefallen, ich möchte euch nur sensibel dafür machen, in Atheistenkreisen gibt es einige Fragen, die sind tabu. Die darfst du nicht stellen heute. Zum Beispiel, gibt es eine Intelligenz hinter der Schöpfung? Die Frage darfst du nicht stellen, obwohl sie sich aufdrängt. Aber die darfst du nicht stellen, damit bist du automatisch unwissenschaftlich. Eine andere Frage, die man nicht stellen darf, Hat dieses Leben einen Sinn, einen tieferen? Die Frage darf man nicht stellen. Ist unwissenschaftlich. Aber wir sollten uns die Frage stellen. Und darum, Gott ist kein geschaffenes Wesen. Gott ist ewig. Und darum ist es wichtig, dass wir uns nicht mit solchen Argumenten das Vertrauen nehmen lassen in Gott und sein Wort. Jesaja 9, Vers 6 werden wir bald wieder lesen, zu Weihnachten zum Beispiel. Da lesen wir diesen Vers sehr oft. Jesaja 9, Vers 5 vielmehr. Da lesen wir, ich lese es euch vor, die Voraussage: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Wichtig, ein Kind ist uns geboren. Ja, das Kind ist in Bethlehem geboren, aber der Sohn nicht. Der Sohn ist uns gegeben. Der Sohn war immer schon da. Der Sohn ist nicht geboren, der ist gegeben. Nur das Kind ist geboren. Und in Johannes 17, Vers 24 sagt Jesus: Mein Vater hat mich geliebt vor der Grundlegung der Welt. Ich bin immer schon gewesen. Ich bin der ewige Gott. Und das ist der Christus, an den wir glauben. Dostojewski hat es so schön gesagt. Er sagte: Ich glaube, dass es nichts gibt, was lieblicher, tiefer, sympathischer, rationeller, stärker und vollkommener ist als mein Erlöser. Das ist mein Christus. Ein Franziskaner sagte einmal zu Brennan Manning: Wenn du wirklich weißt, dass Jesus dich liebt, dann gibt es nichts in dieser Welt, was noch schöner oder begehrenswerter wäre als er. Wenn du Christus wirklich kennst, ist er der begehrenswerteste. C.S. Lewis hat das so schön gesagt. Er hat gesagt: Wenn du eine Sehnsucht verspürst, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste Antwort dafür, dass du nicht für diese Welt geschaffen bist. Und Freunde, ich spüre oft eine Sehnsucht in mir, die kann nichts in dieser Welt stillen. Nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht mein Klettern, nicht mein Skifahren, gar nichts. Da ist mehr. Und die wahrscheinlichste Antwort dafür ist, dass ich nicht nur für diese Welt geschaffen bin. Nur wenn ich Gott so kenne, kann ich ihm ganz vertrauen. Übrigens, eine ganz persönliche Frage. Gott lieben und an Gott glauben ist nicht dasselbe. Es kann sein, dass Sie an Gott glauben. Es kann sein, dass du ihn nicht liebst. Das größte Gebot lautet nicht: Du sollst an Gott, den Vater, glauben, sondern wir sollen Gott, unseren Herrn, lieben. Frage: Glaubst du an Gott oder liebst du Gott? Eine Sache, die ich hier ansprechen möchte: Warum tun wir uns schwer, Gott zu lieben und zu vertrauen? Und das ist etwas, ich wäre nie drauf gekommen. Aber als ich es las, ein Buch von Dallas Willard, The Divine Conspiracy heißt es, hat er gesagt: Ein Grund, warum Christen Gott nicht vertrauen und lieben können, ist, weil wir das vierte Gebot missachten. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Das ist das erste Gebot mit einem Versprechen. Paulus zitiert es in Epheser Kapitel 6. Und der Punkt, und ich sehe das in Seelsorge immer und immer wieder: Wir können uns selbst nicht dankbar annehmen für das, wer wir sind, wenn wir nicht für unsere Eltern danken können, von denen wir kommen. Natürlich müssen wir nicht für alles danken, was unsere Eltern getan haben. Es gibt Eltern, die tun fürchterliche Dinge an ihre Kinder. Und in manchen Fällen muss das Kind zu dem Punkt kommen, wo einem die Eltern leid tun, bevor man für sie danken kann. Aber unsere Eltern sind Teil unserer Identität und sie abzulehnen oder zu verachten, bedeutet, dass ich mich selbst ablehne und verachte. Und das führt immer zu Bitterkeit und zu Misstrauen. Und wenn ich mich selbst verachte, dann kann ich Gott nicht vertrauen. Und das ist der Punkt. Übrigens, Eltern zu ehren, heißt nicht alles gutheißen, was die Eltern getan haben und tun. Wir müssen nicht so werden wie unsere Eltern. Wir können von ihren Fehlern lernen und können es besser machen. Jemand hat mal gesagt, eine Predigt gehört, I am not my father. Ich bin nicht mein Vater. Mein Vater war ein zorniger Mensch, aber ich bin nicht mein Vater. Ich kann es besser machen, mit der Hilfe Gottes. Mein Vater war Alkoholiker, aber ich bin nicht mein Vater. Denn seht ihr, wir sind nicht hilflos unseren Genen ausgeliefert, sondern können durch Gottes Gnade neu beginnen. Wenn wir das nicht glauben, dann wiederholt sich die Geschichte in deinem Leben. Immer wieder. Und darum, wenn jemand kämpft, seine Eltern zu ehren, für die Eltern zu danken, dann möchte ich dich ermutigen, folgende Schritte zu tun. Und es kann sein, dass deine Eltern gar nicht mehr leben. Du musst Gott trotzdem dafür danken. Erst dann wird man frei, Gott zu lieben. Viertes Gebot. Wenn du dich schwer tust, dann gestehe dir ein, wer deine Eltern sind oder waren und was sie getan haben und alles, was schief lief. Dann bekenne deine falsche Haltung den Eltern gegenüber vor Gott und bitte Gott um Vergebung. Und dann nimm deine Eltern so an, wie sie sind oder waren. Sie werden sich vielleicht nie ändern. Und vergib ihnen und dank Gott dafür. Wenn ein Mensch das tut, dann wird er nicht nur frei, seine Eltern und sich selbst anzunehmen, er wird auch frei, Gott zu vertrauen, dass er es gut meint. Gerade vor kurzem einen Mann getroffen, erst ein paar Wochen aus, der sagte, als ich meinem toten Vater vergeben habe, kam meine Beziehung mit Gott wieder in Ordnung. Es ist so entscheidend. Also zweiter Punkt, wir müssen vertrauen, dass Gott es absolut gut mit uns meint. Sonst können wir nicht tun, was es gesagt hat. Dritter Punkt. Damit ich tun kann, was Jesus sagt, muss ich aus seiner Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht aus meiner eigenen Kraft. Das ist etwas, was ich 10 Jahre lang versucht habe. Und es hat mich zur Verzweiflung gebracht. Da gibt's ja die Armbänder, die kennt ihr alle, vor allem die Jungen. WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Meine Kinder haben 10 von denen. Super Armbänder, weil die geben gut Gelegenheit, über Jesus zu reden und Leute fragen, was heißt das? Aber die Theologie ist nicht sehr gut. Weil, ich bin jetzt kein Fußballer, gell? Das wisst ihr inzwischen. Aber ich bin Skifahrer. Und da gibt es einen Skifahrer, ich nehme jetzt keinen Österreicher, die können auch Skifahren, aber ich nehme einen Amerikaner, das ist der Lieblingsskifahrer von meinen Kindern, der Body Miller heißt er, so ein Halbwilder. Ganz lieber. Super Skifahrer, der Body Miller. Und ich bin ja, mein Beruf ist ja Skifahren, bin mein Leben lang Ski gefahren und Bergführen. Und früher bin ich auch so Bauernrennen mitgefahren. Und wenn ich jetzt so ein Rennen nochmal mitmache, wisst ihr, was ich da mache? Ich mache mir ein Armband, da schreibe ich drauf, was würde Body Miller tun? Und beim 5. Tor, werde ich auf das Armband schauen und mich fragen, was würde Bode Miller jetzt tun? Und wisst ihr, was mein Problem ist? Ich weiß genau, was er tun würde. Aber ich kann es nicht. Weil ich habe weder die Kraft, noch das Training, noch das Balancegefühl, das der Bode Miller hat. Ich kann mir 10-mal vorsagen, was würde Bode Miller tun. Das frustriert mich nur, weil ich es sowieso nicht kann. Und Freunde, so ist es mit, was würde Jesus tun? Erstens, wann immer die Jünger glaubten, was Jesus tun würde, waren sie sowieso falsch gelegen. Und zweitens, selbst wenn ich wüsste, was Jesus tun würde, ich habe ein Problem, ich kann es nicht. Es ist ungefähr so, wie wir haben ja eine Frühstückspension in der Ramsau, das liegt so auf 1100 Meter, und da haben wir einen großen Parkplatz. Und im Winter haben wir relativ viel Schnee in der Regel, letztes Jahr um die Zeit schon, da hatten wir 6 Monate Schnee im Garten, das ist halt bei uns so. Heuer ist vielleicht ein bisschen weniger, noch haben wir keinen, Gott sei Dank, soll ein bisschen später kommen. Aber wir müssen immer den Parkplatz räumen, weil wir haben ja Gäste, ein ziemlich großer Parkplatz, und wenn es viel geschneit hat, vielleicht so viel Schnee, da brauche ich mit der Schaufel nicht beginnen, dann hole ich mir den Traktor meinem Schwager. Das immer, muss immer eine Bauerstochter heiraten, da ist ein Traktor auch dabei. Und ich hole mir den Traktor und es ist ein Riesending, 100 PS oder was weiß ich. Und ich wäre immer schon gern Bauer gewesen. Und dann hole ich den Traktor und in einer halben Stunde habe ich den ganzen Parkplatz geräumt. Und ich sage zu meinem Sohn Lukas, der ist jetzt auch schon 17, sag Lukas, schau mir jetzt genau zu, weil ich bin jetzt 3 Wochen auf Reisedienst und in den 3 Wochen, wo ich nicht da bin, bist du verantwortlich, dass dieser Parkplatz genauso schön geräumt ist, wie ich ihn jetzt mache. Und eine halbe Stunde, er schaut mir zu, wie ich mit dem Traktor das alles mache. Und dann nach 3 Wochen, nachdem ich jetzt fertig bin, gebe ich den Traktor an meinen Schwager zurück, nimm die kleine Holzschaufel und gebe sie den Lukas und sag, so Lukas, nächsten 3 Wochen möchte ich dich bitten, den Parkplatz genauso zu räumen, und wenn du mich liebst, dann wird er genauso aussehen, wie ich es jetzt gemacht habe. Wisst ihr was, das wäre eine riesengroße Gemeinheit. Denn wenn ich von Lukas verlange, dass er den Parkplatz genauso räumt wie ich, dann muss ich ihm dieselben Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich habe. Aber wisst ihr was, so leben viele Christen. Jesus hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass ihr auch tut, wie ich getan habe. Und hier habt ihr eine kleine Holzschaufel und jetzt schaut, wie ihr zurechtkommt. Jesus ist nicht gemein. Das wäre ein Verbrechen. Speziell, wenn er uns mit Liebe motiviert und die Holzschaufel gibt. Sondern wenn Jesus von dir verlangt, dasselbe zu tun, was er getan hat, dann muss er dir dieselbe Kraftquelle zur Verfügung stellen, die er hatte. Und genau das hat Jesus getan. Er hat gesagt, so wie mein Vater mich gesandt hat, auf dieselbe Art und Weise sende ich nun euch. So wie der Vater die Kraft in meinem Leben war, so bin ich durch den Heiligen Geist nun die Kraft in eurem Leben. Und ich treffe viele kraftvolle oder kraftlose Christen. Sie anerkennen Jesus als ihren Herrn, aber sie wissen nichts von seiner Kraft. Und darum sind sie müde geworden. Und es geht nicht mehr. Um das zu tun können, was Jesus gesagt hat, müssen wir aus seiner Kraft leben. Mein Konfirmationsspruch ist einer meiner Lieblingsverse, Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue nur auf ihn, dann wird er handeln. Dann wird er handeln. Wer handelt? Er. Das ist das Geheimnis. Und ein letztes, der 4. Punkt, geistliche Disziplinen. Um das tun zu können, was Jesus uns sagt, brauchen wir auch geistliche Disziplinen. Ich habe vor Jahren einen Freund, Charles Price, das war der Bibelschulleiter in England, jetzt ist er Pfarrer in Toronto, habe ihn mal gefragt, Er hat gesagt, wie funktioniert dieses Christus in mir? Wenn Christus in mir wohnt, wie funktioniert es jetzt, wenn ich um 7 Uhr in der Früh aufstehe und Zähne putze? Putzt er die Zähne oder ich sie? Wie geht es? Und dann hat er zu mir gesagt, deine Frage ist falsch. Die Frage ist nicht, wie funktioniert, sondern wer macht, dass es funktioniert? Aber ich sagte, okay, dann sag mir bitte, wie macht der Wer, dass es funktioniert? Und ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Viel Sinn hat es nicht ergeben für mich damals. Wisst ihr, was seine Antwort war? Korrekt. Es ist tatsächlich, wer macht es funktionieren? Aber wenn ich Christus habe, ich kann nicht mehr haben als Christus. Du hast alles, wenn du Christus hast. Muss ich aber trotzdem lernen, wie ich mit ihm lebe. Wenn du eine Ehefrau hast, hast du alles, was du brauchst für eine Ehe. Aber du musst trotzdem lernen, wie du mit ihr lebst. Du kannst nicht mehr haben als eine Ehefrau zur Ehe. Zwei helfen dir nicht, machen es nur noch komplizierter. Eine Frau genügt für eine Ehe, aber du musst trotzdem wissen, wie du mit ihr lebst. Und das sind geistliche Disziplinen auch in Bezug auf Christus. Wenn ich Christus habe, ich habe alles, was ich haben kann, alles, was ich brauche. Jetzt muss ich lernen, mit ihm zu leben. Und mein Lieblingsvers, den ich oft zitiere, 1. Timotheus 4,7, übet euch in der Gottesfurcht. Englischen, train yourself to be godly. Trainiere dich selbst in der Gottesfurcht. Und dieses Einlernen, wie man mit Jesus lebt, nennt die Bibel Heiligung. Altes Wort, keiner mehr eine Ahnung, was das heißt. Heute sagt man geistliche Disziplinen. Unser bestes Vorbild ist Jesus selbst. Wie hat Jesus gelebt? Er hat in völliger Abhängigkeit zu seinem Vater gelebt, jede Minute seines Erdendaseins. Und er hat seinem Vater absolut vertraut, sogar bis zum Kreuz. Wie hat er deshalb gelebt? Weil er abhängig war vom Vater, weil er seinem Vater vertraut hat, zog er sich oft alleine zurück, redete und hörte auf seinen Vater. Jesus studierte und kannte die Heilige Schrift. Er hat sehr oft die Heilige Schrift zitiert, vor allem das 5. Buch Mose. 5. Buch Mose, vor allem Kapitel 8, ist das meist zitierte Kapitel, das Jesus im Neuen Testament zitiert hat. Er verteidigte die Schwachen. Er war hart gegenüber den Selbstgerechten, zumindest gerade. Und er erzählte Menschen von seinem liebenden Vater. Nun, wie sollten wir leben? Wir sollten in Abhängigkeit von Jesus leben, ihm hundertprozentig vertrauen. Wenn wir das tun, was werden wir dann tun? Wir werden Zeit verbringen mit unserem Herrn Jesus Christus, alleine mit ihm. Wir haben gestern darüber geredet im Seminar. Wir werden auf ihn und sein Wort hören und wir werden sein Wort ernst nehmen. Wir werden Gott danken für alle Dinge, weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Das ist Einatmen und wir werden auch ausatmen. Wir werden jene segnen, die uns Böses tun. Übrigens, ich habe es gestern gesagt, jene segnen, die uns Böses tun, ist nicht eine gute Idee. Wir müssen es tun. Segnest du jene, die dir Böses tun? Wenn nicht, dann sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nie, was ich sage. Wir werden für jene beten, die uns beleidigen. Das werden wir tun. Wir werden barmherzig sein mit Andersdenkenden. Richtet nicht, verurteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werdet. Was nennt ihr mich Herr, Herr, und ihr tut nie, was ich sage? Das ist, was wir tun sollen. Das können wir aber nur, wenn wir erstens Jesus persönlich kennen. Zweitens, wenn wir hundertprozentig vertrauen, dass er es nur gut mit uns meint. Drittens, wenn wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben und nicht aus der eigenen. Und viertens, wenn ich mich auf die geistlichen Disziplinen einlasse, mit Jesus lebe und hinausgehe und das tue, was er sagt. Es ist nicht so kompliziert, wenn es auch komplex ist. Aber es ist nicht kompliziert. Ein Kind kann das verstehen. Aber um es zu lernen, brauchen wir ein ganzes Leben. Und selbst in diesem Leben werden wir wieder straucheln. Aber das ist okay. Einfach weitergehen mit ihm. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich bin dir dankbar für dein gutes Wort. Danke, Herr Jesus, dass wir dir wirklich vertrauen dürfen, dass du der Liebste, der Beste, der Begehrenswerteste bist, den er liebt. Dass du allen Argumenten standhältst, weil du die Wahrheit bist. Und dass die Sehnsucht, die du in unser Herz, die Ewigkeit, die du in unser Herz gelegt hast, nur gestillt wird in deiner Gegenwart. Und Herr, dazu wollen wir uns ermutigen, das wollen wir lernen. Und dazu wollen wir uns regelmäßig treffen, als Brüder und Schwestern, uns zu ermutigen, dir zu vertrauen. Und Herr, wir wollen lernen, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben, der in uns wohnt. In jedem Menschen, der wiedergeboren ist aus dem Heiligen Geist, in dem du Wohnung genommen hast. Aus deiner Kraft wollen wir leben lernen und nicht aus unserer. Und manchmal, Herr, musst du uns bis zum Ende bringen, wo wir nicht mehr können und wo wir da erkennen, dass wir dich brauchen, um Christ zu sein. Ja, ich bete, dass wir uns auch einlassen auf die geistlichen Disziplinen, dass wir lernen, recht mit dir zu leben, auf dich zu hören, mit dir zu reden, auf dich zu warten, mit dir zu rechnen, dich einzubeziehen in alle Dinge des Alltags und der Feiertage. Einfach, dass du Herr sein kannst in unserem Leben. Das wünsche ich mir, Herr, das erbeten wir uns. Segne diese lieben Leute und mach sie zum Segen. Amen.